Winkelham ist ein ruhiges Dorf mit 250 Einwohnern im Landkreis Altötting. Eine Hauptstraße führt durch den Ort, Geschäfte gibt es keine, nicht mal einen Bäcker. Geprägt hat das Dorfleben dafür jahrelang die Milchviehhaltung. Jede Menge Kühe auf insgesamt 12 Milchviehbetrieben. Heute ist davon nur noch einer übrig. Den betreibt der 36-jährige Johannes Hofer mit seiner Frau Elisabeth, den drei Kindern und seinen Eltern. Ich darf heute den Hof kennenlernen und will von ihm wissen, wie geht es Ihnen als Letzte im Dorf? Hallo,
servus. Herzlich willkommen im schönen Niedergern. Grüß euch.
Dankeschön, grüß euch. Ich fange da oben die Steffi, grüß dich. Ich darf sagen, wenn du Lust hast,
dann eine kleine Runde.
Zirk dich um, wir dann eine kleine Runde um den Hof, oder?
Machen wir.
Ist startklar?
Ja,
pack was. Etwas unterhalb vom alten Haus seiner Eltern haben Johannes und seine Frau Elisabeth 2008 ihr Einfamilienhaus gebaut. Von hier aus starten wir den Hofrundgang in Richtung Milchviehstall. Insgesamt bewirtschaftet die Familie 125 Hektar Land. Johannes hat den Hof 2018 von seinen Eltern übernommen. Die helfen aber weiterhin mit.
Da drin haben wir unsere 60 Milchkühe.
Ja.
Das ist unser Herzstück vom Betrieb. Ja. Das ist der Stall, der ist 1994 ist der gebaut worden. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist ein ganz konventioneller Stall mit Spalten, Liegeboxen und einem Doppeldreier-Tandem-Eckstand.
Den großen Milchviehstall hat Johannes Vater in den 90er Jahren dazugebaut und damit den Tierbestand von 38 auf 60 Tiere erhöht. Als Johannes den Hof übernimmt, steht auch er vor der Frage, wachsen oder weichen. 60 Milchkühe, das war in den 90er Jahren viel. Heute ist diese Betriebsgröße an der Grenze zu nicht zukunftsfähig. Johannes entscheidet sich fürs Wachsen. Er reicht den Antrag für den Stallneubau ein und muss feststellen, er darf nicht. Seit 2006 ist die Gegend rund ums Dorf Natura 2000-Gebiet mit besonders geschütztem Magerrasen. Mehr Stickstoffeintrag ist nicht zulässig, deswegen darf er den Tierbestand nicht mehr vergrößern. Weil ein Neubau nicht möglich ist, versucht er jetzt, den alten Laufstall so gut wie möglich zu optimieren.
Im hinteren Bereich ist es eine reine Strohbox. Und dass einfach die Frischmelkenden, also gleich nach der Geburt, einfach mal mindestens mal einen Monat auf Stroh legen können. Das ist eine kleine Wohlfühloase jetzt für die Viecher.
Im hinteren Stallbereich, dort wo die Spalten mit Stroh eingestreut sind, haben die Kühe jetzt die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Über ein altes Fahrsilo hat Johannes ein Weidezelt gespannt und so ein überdachtes Freiluft-Stroh-Paddock für seine Milchkühe geschaffen. Für Johannes ist klar, wenn er nicht aufhören will, wie seine Ortskollegen, muss er neue Wege gehen. Eine weitere Besonderheit auf seinem konventionellen Hof, die Kälbchen wachsen bei ihren Müttern oder bei Ammenkühen auf.
Momentan sind es 24 Mutterkühe, Ammenkühe. Also teilweise sind sie eigener Kälbe, teilweise sind es Ziehkälbe, die wo so rundum laufen derzeit.
Ist auch ungewöhnlich für einen konventionellen Betrieb, so Ammenkuhhaltung, oder?
Ja, mir ist das lange über den Kopf umgegangen, weil wir haben eigentlich alles probiert gehabt. Wir haben quasi toll nicht bauen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Kälber aber auf der Vollspaltenhaltung rausbringen. Mhm. Und dann habe ich quasi eine Weide gemacht und die hat sich so angeboten, es sind irgendwo 3,5 Hektar gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir einfach mal ein paar Kühe. Das ist eigentlich so phänomenal, ein Wort draußen, wenn du das sagst. Das Kälbe, meine natürlich, die Kuh hat den ganzen Tag Zeit, die kümmert sich um ihre 2-3 Kälbe.
Ja.
Und die werden super versorgt. Und Durchfall, ich mag jetzt nichts verschreien, aber Durchfall gibt es eigentlich da keinen. Und die haben das sofort da über den Griff, immer kleine Mahlzeiten,
ja,
und kein Technikaufwand.
Gleich wird Johannes mir einen ganz besonderen Platz im Dorf zeigen. Auf dem Weg dahin laufen wir vorbei am Laufstall der frisch abgesetzten Kälbchen. Sie sind 5 bis 7 Monate alt und waren den ganzen Sommer auf der Weide. Auch sie stehen komplett auf Stroh.
So, und jetzt schauen wir in den alten Stallbereich, also den alten Hofbereich, so muss man eigentlich sagen. Und der ursprüngliche Hof war so der Vierseithof im oberen Bereich.
Den alten Vierseithof hat sein Großvater gebaut. Die Hofers haben eine lange Tradition als Landwirte in Winkelham. Umso schwerer wäre es für Johannes, den Hof aufzugeben. Wir sind ja heute hier, weil es um die Veränderungen geht. Du führst uns jetzt zu einem ganz besonderen Ort.
Genau. Also wir gehen jetzt zum Milliwankerl. Mhm. Und früher ist quasi, wie die meisten Bauern noch in Kannen einen Milli gehabt haben, sind die immer zusammengekommen an einer Stelle. Mhm. Und da ist dann der Milliwagen gekommen. Und es war einfach klar, immer so, wie wir in die Schule gefahren haben, du bist immer an den ganzen Bauern vorbeigefahren.
Ja.
Dann sind wir alles am Benang gestanden.
Und da ist das Milliwankerl.
Genau. Ich sag, das war aber recht schön. Ich bin noch mit dem Radl draußen gestartet.
Ja.
Und da vorbei, da vorbei, morgen grüß euch und so weiter. Ja. Das war so ein Leben. Du bist einfach immer, wenn man vorbeikommt, war immer allein da. Und jetzt, wenn du da Führer fährst, ja, jetzt ist einfach nichts mehr.
Okay.
Und weil einfach keiner mehr da ist.
Keiner mehr da. So geht es vielen Landwirten in Bayern. Genaue Zahlen, wie viele Dörfer nur noch einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, gibt es nicht. Aber der Blick auf die Zahlen zum Rückgang der Höfe in Bayern lässt es erahnen. Im Jahr 2010 gab es laut bayerischem Agrarbericht rund 117.000 Betriebe. 11 Jahre später waren es 14.000 Betriebe weniger. Und besonders auffällig, die Zahl der mittleren Größenklassen zwischen 10 und 20 und 20 bis 50 Hektar geht am stärksten zurück. Häufig Familienbetriebe, die vom Haupt- auf Nebenerwerb umstellen oder ganz aufhören. So wie in Winkelhamm bei Altötting. Seit 2014 sind die Hofers hier die letzten Milchviehbauern. Für Johannes hinterlässt das mittlerweile merkliche Spuren.
Die Vielfalt geht einfach ab. Also, so redet man halt unter Gleichgesinnte. Und das ist schon was anderes gewesen, als wie es jetzt eigentlich irgendwo ist. Es ist schon eine gewisse Wertschätzung da, aber die Leute sind so weit weg von dem Ganzen, von der Landwirtschaft. Auf was kommt es drauf an und so weiter. Die muss das oftmals von Grund auf komplett erklären. Und früher war es halt so, weil wenn beim Wirt irgendwas gesagt worden ist, der Huber, der Meier oder sonst wer, Jeder hat sofort irgendwas drauf sagen können. Jetzt kann es keiner mehr. Natürlich reimt man sich automatisch irgendwas zusammen.
Kannst du das an gewissen Dingen beim Dorfleben festmachen, was sich im Dorfleben verändert hat?
Bei uns ist das jetzt so, die großen Dorffeste gibt es ja so nicht mehr. Das sind meistens so kleinere Sachen. Und die treffen sich oftmals um 4, 5, 6 Uhr auf Nacht schon. Da, wo du einfach keine Zeit hast, dann ist nirgendwo Arbeit.
Da bist du nur im Stall.
Genau. Und früher haben wir einfach geschaut, so Sachen fangen erst frühestens um 7 Jahre, dass einfach alle dabei sind.
Hat das auch irgendwie Auswirkungen aufs Vereinsleben zum Beispiel, dass jetzt weniger Landwirte sind?
Ich sag mal so, ich bin jetzt in der Feuerwehr halt und da merkt man halt schon, die haben halt ein Riesenproblem, dass unter dem Tag eigentlich keine Leute nicht da sind. Früher war es halt so, wenn unter dem Tag eine Alarmierung war, dann ist einfach ein paar Bauern beieinander gewesen und gut war es. Und jetzt musst du eigentlich hoffen, dass einer frei hat oder nicht Urlaub hat oder dass es einfach von der Schicht her so passt. Und ansonsten bringst du einfach die Leute einfach nicht mehr zusammen.
Viele ehemalige Landwirte aus Winkelhamm und Umgebung betreiben die Landwirtschaft noch im Nebenerwerb, arbeiten jetzt aber hauptberuflich in der Industrie. Der Landkreis Altötting liegt mitten im bayerischen Chemiedreieck. Hier gibt es viele Möglichkeiten, als gut bezahlter Angestellter unterzukommen.
Wacker, da gehört ein Großteil hingehen einfach von den ganzen Leuten. Das soziale Netz ist top und die Stundenvergütung und vor allem die Arbeitszeiten. Und da brauche ich mir das andere nicht mehr. Wenn ich oft zu tun kalkuliere, wenn ich sage, wo für einen Stundenlohn kommst, dass man über die 15 Euro die Stunde hat, ist nicht gewährleistet.
Früher haben wir Bauerndörfer gehabt und jetzt haben wir Dörfer mit einem Bauern. Mhm. Und das macht ja mit den Kindern, wie die aufwachsen, auch was, oder?
Ja, die haben ja ständig da ein bisschen konfrontiert an den Ganzen. Dann geht es ja darum, so ungefähr, wie nachhaltig ist man. Mhm. Heißt so ungefähr, ja, und jetzt verpestet wieder die ganze Umwelt. Was sagt ein Kind, zweite, dritte Klasse oder vierte Klasse, wie sollen die das einordnen können? Da hofft man irgendwann Lektion, was müsst ihr eigentlich oft aushalten? Und
werden die in der Schule darauf angesprochen, dass sie vom Hof kommen und wie ihr arbeitet und dass da Emissionen entstehen?
Da merken wir meistens, es kommt für die Eltern, es wird dann so in drunten ein bisschen geschmissen, von denen Kinder sagen, da spritzt es wieder alles kaputt und so.
Ah, echt?
Ja, es wird sich mal fragen, warum, was macht man? Aber auf der einen Seite kann man ja nicht besser. Sie sehen das, in den Medien heißt es, es ist schädlich.
Mhm.
Aber warum nehmen wir das Ganze dort, hinterfragt man halt auch gar nicht.
Landwirtskinder, die in der Schule angefeindet werden für die Arbeit ihrer Eltern. Eine Entwicklung, die auch der Bauernverband mit Sorge beobachtet. Christiane Ade ist durch ihre Arbeit als stellvertretende Landesbäuerin und bei den Landfrauen tagtäglich mit vielen Familien im Gespräch. Die Berichte von Anfeindungen in der Schule nehmen zu, sagt sie.
Also wir sprechen da ja tatsächlich schon von dem Mobbing der Bauernkinder. Man muss leider Gottes sagen, nach diesem Volksbegehren Rettet die Bienen hat das ziemlich zugenommen, also weil das halt so präsent in den Medien und überall im Gespräch war, dass das da ziemlich aufgeschlagen ist bei manchen Bauernfamilien, dass die Kinder da echt ja unschön von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen angesprochen worden sind. Ja. Und das ist für Kinder natürlich schon schwierig. Also wenn man dafür letztendlich kritisiert wird, was die Eltern daheim machen, da sind Kinder ja auch völlig überfordert.
Was fehlt, sei das Verständnis der Kinder und deren Eltern dafür, wie viel Arbeit es ist, Lebensmittel zu produzieren. Deswegen bietet sie Führungen für Schulklassen auf ihrem Milchviehhof in Neu-Ulm an. Auch viele andere Landfrauen engagieren sich bayernweit, um den Kindern die Landwirtschaft wieder näher zu bringen. Gerade weil viele keinen Bauernhof mehr in der Nachbarschaft oder im Dorf haben.
Also da gibt es dieses Projekt Landfrauen machen Schule, was wirklich eine tolle Sache ist, wo zum einen man in den Unterricht, in die Schule geht, aber auch die Kinder dann auf den Hof kommen und da vor Ort miterleben, wie das Lebensmittel produziert wird, was Arbeit drinsteckt, was Zeit drinsteckt, was Mühe drinsteckt. Dann kriegt man die Wertschätzung letztendlich schon. Und nur dann, wenn die verstanden haben, was da alles so in dem Produkt, in der Milch jetzt zum Beispiel oder in dem Stück Käse drinsteckt, dann entsteht auch die gewisse Wertschätzung.
Auch die Grundschule, die Johanneskinder besuchen, hat diesen Weg eingeschlagen und versucht den Kindern den Anbau von Lebensmitteln näher zu bringen.
Wir haben jetzt so einen Schulgarten, und dass man einfach die Kinder wieder an das hinführt, wo sie heißt es eigentlich, ein Gelbwürm zum Setzen, zum Pflegen, zum Ernten.
Ja.
Oder Kartoffeln, wo man nur mehr drum weiß. Und weil wir so weit weggekommen vom Grundsätzlichen.
Häufig entstehen die Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft, weil die Menschen eben nicht mehr selbst vom Hof kommen und nichts mehr über die Herstellung und die Produktion wissen. Gerade nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen musste er sich immer wieder Kritik an seiner Arbeit als konventioneller Landwirt anhören. Er stellt seitdem Blühstreifen zur Verfügung und wird dort häufig angesprochen. Was man dir total ummerkt, du setzt da auf den Dialog. Gell? Du bist keiner, der sagt, oh, es ist doch jetzt alles blöd oder Mist, sondern aha, der hat das jetzt so gesagt und da gehe ich jetzt hin, frag nach, wir reden miteinander und durch gegenseitiges Verständnis schaffen, findet man Basis, auf der man dann weitermachen kann.
Es ist einfach immer so. Ich meine, so wie man reinschreit am Wald, so kommt es wieder raus.
Ja.
Und es ist oftmals gerade Unwissenheit. Ich meine, ich bin auch oftmals am falschen Dampfer unterwegs. Und so, wenn du das alles im Dialog anschmerzt und ruhig, sachlich ansprichst, dann ist das alles okay. Und deswegen hat mich dieser quasi Kunden geärgert, dass ich da die Blühstreifen oder die Fläche für die Blühstreifen bereitstelle. Weil das ist einfach, das Gespräch an sich ist wichtig. Es ist zwar mühselig und du darfst die Stunden oft nicht anschauen, aber das macht dir das schöne Zusammenleben aus.
Ja. Trotzdem gibt der schwindende Rückhalt in der Bevölkerung den Hofers zu denken. Sie sind Mitte 30, müssen beide noch lange Zeit von ihrem Hof leben können. Wie also umgehen als Landwirte mit der sich wandelnden Gesellschaft? Der Weg der Hofers ist es, sich breiter aufzustellen. Auch Johannes Frau Elisabeth wagt gerade eine berufliche Veränderung. Die ehemalige Zahnarzthelferin backt jetzt Kuchen für Feste und Hochzeiten. Dafür haben die Hofers den ehemaligen Schlacht- und Zerlegeraum zu einer professionellen Backstube umgebaut. Ich darf Elisabeth heute über die Schulter schauen.
Und was machst du da jetzt gerade?
Das wird jetzt eine Prinzregententorte. Das ist eigentlich bei uns eigentlich ein Klassiker, sagen wir. Das ist so eine Torte, die eigentlich jeder mag.
7 Tortenböden. Dazwischen streicht sie mit gekonnten Handbewegungen Kakaobuttercreme. Eine Traumtorte, für die die Kunden gerne bereit sind, Geld zu bezahlen. Und eine spannende Erfahrung für Elisabeth, die auf dem Betrieb für die Aufzucht der Kälber zuständig ist und sonst wenig Feedback von außerhalb bekommt.
Du arbeitest jetzt in 2 Bereiche, und zwar ganz unterschiedliche. Dienstleistung, du machst ein Produkt und verkaufst es und du kümmerst dich um sozusagen die Kälbe, das am Anfang der Produktionskette. Gibt es da einen Unterschied in der Wahrnehmung, in der Wertschätzung?
Ja, also weil, wie gesagt, einfach die Kälbe erst, wenn die dann gingen, kriegst du dann vielleicht dann ein bisschen eine Wertschätzung. Wenn einfach dann zum Beispiel der Fahrer kommt und die Kälbe abholt und sagt, die sind aber, das sind schöne Kälbe, so ungefähr.
Ja.
Das ist eigentlich, sagen wir, so ziemlich das Einzige, was ich dann persönlich kriege. Das andere ist dann einfach auf dem Papier, was dann kommt.
Ja.
Und so wie da, wenn einfach die Kundschaften kommen und der Kühlschrank aufgeht und ich die Torten ausnehme und die dann sagen, mei, schaut der schön aus. Das tut einfach schon mal erstens das schon mal richtig gut. Und wenn dann im Nachhinein vielleicht dann sogar auch noch mehr ein Feedback kommt, wenn die Torte dann verspeist ist, sage ich jetzt mal, das ist einfach, das tut einfach gut, das ist schön.
Wie man oft sagt, ja, mir ist wurscht, was andere sagen, aber irgendwo im Unterbewusstsein schaust du immer.
Mhm.
Der Mensch ist einfach so.
Und irgendwo fällt dann diese Wertschätzung, die früher mehrer da gewesen ist,
genau.
Oder?
Man sieht dann zum Beispiel, wenn die Kälber bei der Mama dabei sind, vor allem im Sommer auf der Wart, da kriegt man dann eine Wertschätzung.
Mhm.
Das ist wirklich, wenn einfach dann die Leute, die mögen das natürlich gern sehen, ist eh klar. Wenn die Kälber bei der Mama dabei sein dürfen, wenn die da dringen, einfach der natürliche Prozess.
Und das Hinjammern bringt ja keinen was. Du musst einfach da aufmachen, das ist jetzt gefragt, das macht der Elisabeth Spaß, die Leute sind glücklich.
Ja.
Und wie gesagt, bei der Mannschaft sagt man es auch, dann schaut man einen anderen Weg ein.
Warum dieser andere Weg, also die Mutter- und Ammenkuhhaltung, ihnen so viel Wertschätzung einbringt, wird schnell klar, als wir zur Weide laufen. Grüne Wiese, soweit das Auge reicht, bis runter zum hunderte Meter entfernten Waldrand. Bockende Kälbchen und friedlich grasende Kühe.
Mädels!
Habt ihr bleibt.
Johannes will neue Wege gehen und sich ausprobieren. Denn er befürchtet, dass es künftig schwierig werden könnte, als konventioneller Milchbauer in einer Gesellschaft, die immer mehr Wert auf Bio- oder gar Milchersatzprodukte legt. Jetzt sucht er nach seiner ganz eigenen Nische.
Ihr habt ja einen ganz klassischen konventionellen Betrieb, aber mehr laufen jetzt zu eurer Kühe, Mutterkuhhaltung, Armenkühe und da laufen die Kälber auf der Wart.
Genau, ja. Ja, das ist schon sehr speziell. Mir gefällt das einfach, wenn du die Zunahmen siehst, wenn du die Tiergesundheit siehst. Und wie gesagt, und dann ist halt der nächste Schritt jetzt einfach die Vermarktung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Konzept einer aufspringen wird. Mhm. Und sagt, okay, das, was ich quasi, das Fleisch, was ich in meinem Restaurant habe oder in meinem Wirtshaus habe, oder vielleicht auch der Metzger, das, was ich in meiner Auslage habe, das wird so produziert.
Also denkt ihr eigentlich drüber nach, euch vielleicht auch anders aufzustellen? Also in die Direktvermarktung von einem Fleisch zum Gehen?
Auf alle Fälle zumindest nur mehr Stammbein dazu. Ja. Das ist einfach, alles auf einem Fuß steht man einfach nicht gescheit.
Größer werden und noch mehr Milch produzieren ist für Johannes keine Option. Er kann sich sogar vorstellen, den Bestand zu halbieren und die Direktvermarktung auszubauen.
Ich meine, dass das langfristig erst einmal die Gesellschaft besser mittragt. Das ist einfach so. Und wir haben einfach, meine, es bringt alles nichts, wenn wir super Nahrungsmittel machen und Gesellschaft, aber die gar nicht mag. Ich glaube, dass einfach die Milchproduktion eher am absteigenden Ast ist.
Das heißt, du glaubst eigentlich, dass du wie deine ganzen Kollegen um dich herum irgendwo einfach mit der Milchwirtschaft aufhören wirst, auf kurz oder lang?
Das wird sich auf das hinlaufen.
Hast du dir das, als du Kind warst oder mal gedacht hast, ich übernehme den Hof, vorstellen können, dass Nahrungsmittelproduktion mal so in die Krise abrutscht?
Niemals. Also wie gesagt, meine Philosophie war immer, ich lerne jetzt Landwirt, ich werde Bauer, ja. Milchbauer und das bin ich, bis ich mal irgendwann in Rente gehe oder halt Austragler bin oder sonst was.
Diskussionen über die richtige Lebensmittelproduktion und Ernährung, falsche Vorstellungen vom Landleben und immer weniger Bauern in den Dörfern. All das führt dazu, dass das Verständnis schwindet. Immer häufiger werden Bauern bei der Feldarbeit angefeindet, egal ob beim Ernten oder beim Ausbringen von Gülle und Pflanzenschutzmitteln. Christiane Ade, die stellvertretende Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbands, sagt, diese Vorfälle nehmen zu.
Also wir haben auch immer mal wieder Fälle, die wir mitbekommen, wo auch die Polizei geholt wird. Wenn jetzt am Wohngebiet zum Beispiel nur nachts gedroschen wird, ist dann natürlich schwierig. Der Landwirt muss sich immer erklären. Viele Landwirte fühlen sich dann immer gleich so in dieser Rechtfertigungshaltung. Und das bringt natürlich jetzt eher nicht so eine gute Stimmung. Und das ist eigentlich schade, weil ich denke, es ist oftmals aus der Unwissenheit raus. Und da die Leute einfach weit weg sind von der, ja, wie funktioniert Landwirtschaft, wie muss man was machen?
Auch Johannes Hofer wurde schon angefeindet, weil er nachts gedroschen hat.
Die Leute wissen halt einfach nicht mehr, was du draußen tust. Ich habe die Situation auch gehabt, ich habe im Sommer mitten in der Nacht gemäht, Mai und der Tag ist recht heiß gewesen, ich muss eigentlich in der Nacht, dass es einfach relativ vernünftig heimbringe. Und auf einmal steht die Polizei da, und man fairerweise sagen, es war eins in der Nacht. Dann hat es auf einmal geheißen, ja, sie müssen ausrücken, weil da ein Angreifer, hier fährt ein Traktor wie wild hin und her. Da hat quasi gar nicht geschaut, was der tut, einfach nur gesehen, da fährt einer. Und die haben einfach so weit weggehört und ja, dann steht einfach jetzt, mei, passt schon, tu weiter, verstehen wir alles, Erntesituation und gut ist. Aber da sagt man einfach, wie weit das feiert. Also wie gesagt, da ist er nicht einmal kapiert, wo sind wir dran.
Ein anderes Mal war es nicht der Lärm, sondern der Staub, von dem sich die Anwohner gestört gefühlt haben.
Staubbelastung beim Dreschen. Da wurden dann Leute schreien, ja, und es staubt alles voll und so ungefähr, wie sollen wir uns draußen hinsetzen? Und ich sage, ja, es ist ein Tag. Wir haben jetzt 365 Tage haben wir uns um den Acker bemüht. Jetzt ist es heute der Erntetag. Dann habe ich gesagt, ja, Leute. Oder anders quasi, haben wir mit 2 Meter schon gedroschen. Und dann fährt einer vorbei und teilt noch, ja, spinnt so alles. Und hört so narrisch, ja, wir machen mit der Brotgetreide. Das ist ein Brotrocken, wo wir ernten. Macht wenn wir den Hain nicht weggehört haben, morgen regnet es, dann wächst er aus, dann ist er nicht mehr brauchbar. Ja. Und dann können wir in irgendein Biogas fahren oder sonst was damit. Tun.
Und gibt es Möglichkeiten als Landwirt, wo man sagt, ich komme dir leider in gewisser Weise entgegen? Also ich verstehe, dass die eine gewisse Art von Lärm hat, aber Uhrzeit nicht mehr wollen.
Zum Beispiel, wenn ich im Wiesen mache und weiß genau, die haben Katzen, die sind noch wichtig, dann rufe ich die davon an, du sperrst eine Katze nicht da und da Mama. Vielleicht bemühe ich mich da ein bisschen feig nur auch, da wo viele sagen, das ist eine Spinnerei, was du betreibst. Aber es ist halt einfach, wir haben so eng aufeinander, es leben bei uns so viele Leute, also muss man sich dem anpassen. Und wenn es oft mühsam ist, wenn auch viele über das eher lachen, auch das sage ich als einzig sinnvollen Weg, du musst einfach die Gesellschaft wieder vereinen. Und dann, wie gesagt, wenn du den Kompromiss machst und du ihnen die Wertschätzung entgegenbringst und die Zeit für ihnen nimmst, dann haben sie umgekehrt wieder für die bereit, dass sie sagen, okay, gut, passt schon. Und, aber es ist halt nicht immer leicht für beide Seiten.
Transparenz und Offenheit. Das ist auch der Weg, den Christiane Ade vom Bauernverband für den Besten hält, um wieder mehr gegenseitige Wertschätzung zu erreichen. Allerdings drängt die Zeit. Allein die Projektarbeit in Schulen wird nicht ausreichen, um die Kluft zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern zu überbrücken. Sie sieht eine große Chance in den sozialen Medien.
Da gibt es ja auch ganz viele wirklich tolle Kanäle, die die Landwirtschaft eben erklären und über, sei es jetzt Facebook oder Instagram, das dann sozusagen posten. Da gibt es echt ganz tolle Accounts, die immer mal wieder so einspeisen, ja, einfach aus ihrem Alltag raus. Wie läuft's? Was mache ich gerade? Warum mache ich das so? Und da kann man ja auch viel mit Bildern ganz toll arbeiten und darstellen. Also das ist so, was die letzten Jahre wirklich positiv zugenommen hat, dass sich da auch viele Landwirte und Landwirtinnen einklinken und da die Landwirtschaft in den sozialen Medien mit erklären. Das ist sicherlich auch noch was, wo sehr viel Luft nach oben ist, auch Bauernverbandseits, dass wir da so ein bisschen mehr machen.
Damit es weitergeht auf den Höfen in Bayern und keine Landwirte mehr aufhören, weil ihnen die Wertschätzung fehlt. Johannes Hofer will auf jeden Fall weitermachen, wenn auch nicht als Großmilchbauer, wie es früher einmal sein Plan war. Denn sein Hof grenzt an ein Natura 2000-Gebiet. Der Stickstoffeintrag darf hier in der Gegend nicht zunehmen. Deswegen darf er den Viehbestand nicht erhöhen. Heute ist er froh darüber, dass er den Hof nicht durch einen Stallneubau vergrößert hat.
Ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen ausprobiert. Ihr habt jetzt schon diese Mutter- und Ammenkuhhaltung. Und probiert es euch auch im Ackerbau aus. Was ist der größte Erfolg, den du jetzt mit deiner Neuausrichtung bisher erreicht hast?
Der größte Erfolg ist, dass einfach der ganze Druck viel besser abfällt, der Leistungsdruck.
Ja.
Und wenn du einfach so und so groß baust, muss einfach alles funktionieren. Da muss ich jetzt Sandra Linnerin anlaufen, weil die Bank steht einfach da, die möchte das Geld. Wenn ich jetzt aussiehe, brauche ich 2 Millionen. Es gibt Leute, die können mit 5 Millionen Schulden super leben. Ich kann das zum Beispiel nicht. Und ich gehe das Risiko nicht ein. Das, was du magst, muss Spaß machen.
Mhm.
Und das ist einfach, der Weg macht Spaß.
Auch wenn er der letzte Milchbauer in Winkelham ist.